Vielleicht noch kurzer Zeitersparnis für die Leute, die letztes Jahr schon in einem Vortrag ähnlichen Namens waren. Wir haben nicht wesentlich neue Inhalte dazu, weil die Dinge, die wir letztes Jahr schon hatten, sind weiterhin gültig. Das heißt also, erwartet da nicht allzu viele Neuigkeiten gegenüber dem, was wir letztes Jahr davor getragen haben. Informationen wird immer wichtiger. Die Auffindung von Informationen haben wir vorhin besprochen, gerade was die Auffindung im Internet betrifft. In diesem Vortrag soll es ein bisschen darum gehen, wie man mit Informationen umgeht und wie man Informationen gewinnen kann durch die Zusammenführung von Daten aus verschiedenen öffentlich zugänglichen Datenbeständen. Wir konzentrieren uns da vorwiegend auf zugreifbare, zugängliche CD-ROMs. Da wird Steini dann nachher noch ein bisschen was zu machen. Informationen lässt sich eigentlich schwer fassen. Es gibt ein paar hübsche Definitionen. Information ist Träger plus Getragenes, ist noch so die weitschweifigste, die ich so kenne. Und noch von diversen anderen Philosophen gibt es auch noch etliche andere. Ich habe mich ein bisschen orientiert in diesem Vortrag an der Kategorisierung von Informationen, wie sie bei den Geheimdiensten stattfindet, weil diese Organisationen sind derzeit diejenigen, die mit dem den Umgang mit großen Mengen an Informationen beherrschen oder zumindest so tun, als beherrschen sie ihn, die mit dem Problem schon lange zu tun hatten und die auch schon alle möglichen Techniken ausprobiert haben, was man da tun kann. Wichtige Fragen kann man benutzen, um Informationen zu kategorisieren. Die Liste, die ich hier habe, orientiert sich so ein bisschen an dem, was das ehemalige Ministerium für Staatssicherheit benutzt hat, um seine Mitarbeiter zu trainieren, die Informationen ohne allzu großes Geschwafel zu übermitteln, weil es ist immer ein Problem, wenn man Informationen erfasst oder versucht herauszubekommen, in welchem Umfang muss ich die tatsächlich übermitteln. Diese Fragen, wer hat was, wann, wo, mit wem, warum und womit getan, kategorisiert den größten Teil von Informationen, zumindest den, der mit Menschen zusammenhängt, eigentlich ganz zutreffend. Eine weitere wichtige Kategorie ist die Unterteilung von dem, was da anfällt, in verschiedene Filterstufen. Es fängt an mit Daten. Daten sind unbearbeitete, ungefilterte Bytes, sind Sachen, die aus dem Internet kommen, meinetwegen sind E-Mails, sind irgendwelche Geschichten, die man irgendwo findet, zum Beispiel die Inhalte von CD-ROMs. Das heißt, Daten sind erstmal eigentlich nichts, sie sind eine amorphe Masse, die halt anfällt. Informationen sind demgegenüber sinnvoll aufbereitete, gefilterte Daten, die man versucht, in Kontexte zu stellen, sodass sie einen Sinn ergeben. Aus Informationen kann man tatsächlich wiederum Erkenntnisse gewinnen, die entscheidungsrelevant aufbereitet sind. Es gibt da unterschiedliche, können wir die innere Tür aufmachen und die äußere Tür zumachen, weil sonst haben wir die ganze Zeit dieses Geklapper, da liegt so ein Keil rum. Danke. Es gibt unterschiedliche Definitionen, im Englischen heißt es Intelligence, im Deutschen heißt es Nachrichten oder Botschaften, daher auch das Wort Nachrichtendienst im Deutschen, da kommt es her. Es betrifft Informationen, die tatsächlich so weit aufbereitet sind, dass man daraus Handlungsanleitungen, Handlungsentscheidungen ableiten kann. Im Falle eines Geheimdienstes, was weiß ich, die Information, dass dieser Terrorist von A nach B fahren wird und irgendwie 5 Kilo TNT bei sich tragen wird, ist eine Information, die tatsächlich schon zur Handlung verleiten kann. Die Staatsleute dieser Welt haben halt immer das große Problem, dass sie natürlich so viel wie möglich wissen wollen, aber sie wollen eigentlich nur die Sachen wissen, die sie tatsächlich wissen müssen. Das heißt, der Großteil der Aufbereitung in der Information findet auch in den Geheimdiensten statt. Zum Beispiel in Deutschland ist es so, dass es gibt halt so eine wöchentliche Lagerunde des Kanzleramts mit den Geheimdiensten, wo die halt irgendwie vortragen, was sie so an entscheidungsrelevanten Geschichten haben. Teilweise sind es nur Hintergrundinformationen, teilweise sind es auch Sachen, die aktuelle Handlung bedürfen. Was können wir daraus ableiten? Diese Kategorisierung stellt einen Prozess dar. Und dieser Prozess der Filterung von Daten zu Informationen zu Intelligence ist eine Sache, die man auch tatsächlich, wenn man sie realisiert hat und rationalisiert hat, dass es ein Prozess ist, kann man sie tatsächlich beherrschen. Wir haben natürlich das Problem, dass die einzelnen Schritte dieser Informationsfilterung, die müssen wir nicht in unserem Alltag, wenn wir irgendwie tatsächlich mit unseren Informationen spielen, die wir so haben, müssen wir die nicht formalisieren und exemplarisieren, sondern es reicht tatsächlich, wenn wir über den Daumen wissen, dass es unterschiedliche Kategorien von Informationen gibt. Was sind Open Sources? Unter Open Sources versteht man alle Informationsquellen, an die man so herankommt. Das heißt Bibliotheken, Internet, sonstige öffentliche Datenbestände, Katasterdaten, alles, wo man herankommt, ohne geheimdienstliche Mittel und Methoden einsetzen zu müssen. Oft genug findet man auch interessante Sachen in deklassifizierten Daten, das heißt also Daten, die früher zum Beispiel geheimdienstliche Informationen waren und mittlerweile frei zugänglich sind. Schönes Beispiel dafür sind die Corona-Daten. Die USA haben in den 50er, 60er und 70er Jahren ein sehr großes, ausgedehntes Satellitenüberwachungsprogramm gefahren. Die Daten sind mittlerweile deklassifiziert, also nicht länger geheim. Und finden sich sogar größtenteils im Internet. Die Daten sind insofern zum Beispiel interessant für Leute, die halt zum Beispiel Umweltforschung betreiben, was auch immer, um halt Entwicklungsprozesse über so lange Zeiträume abzubilden. Für historisch Interessierte ist es ganz nett, da mal ein bisschen rumzuklicken. Da kann man sich dann zum Beispiel sowjetische Atombomberstützpunkte in den 60er Jahren angucken und sieht, wie da die Ölfässer wild durcheinander liegen und die Flugzeuge ziemlich schrottig durcheinander geparkt sind. Wahrscheinlich haben sie die Bilder auch deswegen ausgesucht. Da kann man dann auch sich angucken, zum Beispiel, wie frustriert die so gewesen sein müssen, als sie da angefangen haben. Ich schweife langsam ab. Sie haben da zum Beispiel versucht, den Mauerbau zu fotografieren. Leider was an diesem Tag fies bewölkt. Das heißt, die haben da irgendwie nur kilometerweit Wolken fotografiert, weil sie hatten damals noch nicht die Technologie, um durch die Wolken durchzugucken. Zeitungen und Zeitschriften sind eine sehr wertvolle Informationsquelle, weil da oft genug die Informationen schon vorgefiltert sind. Sehr interessant ist dabei, sind Lokalzeitungen. Weil in Lokalzeitungen findet man viele Dinge, die man in überregionalen Zeitungen nicht mehr findet, weil sie dort nicht mehr für wichtig erachtet werden, die aber, um zum Beispiel Prozesse zu erkennen, gerade im Bereich zum Beispiel Kriminalitätsentwicklung oder auch Gesundheitsentwicklung, sind die Lokalzeitungen extrem wertvolle Quellen, weil da irgendwie jedes Auto, was vor irgendeinem Baum fährt, wird in der Lokalpresse gemeldet. Sucht man in der Süddeutschen vergeblich, außer vielleicht im Münchner Teil. Kommerzielle Informationsdienste und Datenbanken sind Open Sources, auch wenn sie für uns als Leute, die vielleicht noch nicht so schrecklich viel Geld haben, nicht unbedingt als Open Sources gelten, weil da muss man halt ein dummes Passwort eingeben und Geld bezahlen. Oft genug ist es aber so, wie ich schon vorhin im Vortrag erwähnt hatte, dass die Möglichkeit besteht, an diese Informationen entweder über andere Wege zu kommen. Also typisches Beispiel ist zum Beispiel das Berliner Handelsregister. Man kriegt diese Informationen bei Genius für, ich glaube, 3 oder 4 Mark pro Abfrage, manchmal sogar mehr. Kann man sich angucken, wem gehört welche Firma, wie hoch ist das Stammkapital, was ist der Unternehmenszweck, welche Veränderungen gab es in den letzten Monaten, solche Geschichten. Die Abfrage, also eine durchschnittliche Firmenrecherche, kostet einen bei Genius dann so um die 20 Mark, wenn man halt alle Veränderungen, die sie im Handelsregister in den letzten 5 Jahren hatten, sich angucken will. Man kann aber auch zum Beispiel zur Seite der Berliner Zeitung in Berlin gehen, berlinonline.de, und da findet man genau dieselben Handelsregisterdaten für Lau, weil die Berliner Zeitung halt Amtsblatt für Berlin ist, das heißt, die Handelsregistereintragungen werden da alle veröffentlicht, und da die ihre komplette, also den kompletten Wirtschaftsteil inklusive Handelsregister online haben, kann man da auch prima suchen. Das heißt also, die Frage, wo bekomme ich welche Informationen her, ist, wenn man nicht sagen kann, Geld ist egal, sehr wichtig. CD-ROMs kommen wir gleich noch ziemlich ausführlich drauf. Internet hatten wir sozusagen schon. Wenn Fragen sind, einfach melden. Man fragt sich ja immer, kriege ich denn da überhaupt die Daten, die mich interessieren? Wenn ich zum Beispiel wissen will, was macht denn die Firma XYZ? Kann ich denn da überhaupt ohne illegale Methoden anzuwenden, ohne zumindest anrüchige Methoden anzuwenden, an Informationen kommen, die mich tatsächlich interessieren? Zum Vergleich sollte man wissen, dass Geheimdienste etwa 80-90% ihrer Informationen aus offenen Quellen beziehen. Das heißt also, der größte Teil der Arbeit bei den Geheimdiensten ist tatsächlich auch Zeitungsausschnitte ausschneiden, sortieren, kategorisieren, auswerten und so weiter und so fort. Ein Großteil der Informationen, die dabei anfallen, wird dann wiederum klassifiziert. Es gibt in den USA ja zum Beispiel ein Gesetz, wonach die Zusammenführung von nicht geheimen, nicht klassifizierten oder niedriger klassifizierten Datenbeständen zu Geheiminformationen wiederum ein Verstoß gegen das Geheimschutzgesetz sein kann. Klingt erstmal ein bisschen lächerlich, wenn man einen Augenblick drüber nachdenkt, merkt man von deren Standpunkt aus, dass es echt weise, weil natürlich kann man sich, wenn man zum Beispiel Fachblätter durchschaut, sehr guten Bild darüber machen, woran welche Firma gerade forschend arbeitet. diese Lageinformationen, die da die Geheimdienste halt von sich geben, bestehen halt zum großen Teil halt auch aus diesen Zeitungsausschnittdiensten, dass sie halt versuchen, sich ein Bild der internationalen Lage zu machen, indem sie halt zum Beispiel zu bestimmten Regionen halt jeweils alle Tageszeitungen abonnieren, die durchgucken, gucken, wie welcher Kommentator kommentiert, versucht zuzuordnen, welcher Kommentator welche Einstellung hat, indem man über die Zeit guckt, was gibt er so von sich und was sagt er zu diesem und jedem Vorfall, um daraus wiederum abzuleiten, welche Volksgruppe, welche Ethnizität hat da zum Beispiel, welche Meinung oder tendiert in welche Richtung. Diese Zusammenführung von solchen Informationen, das heißt, ich habe da einen Kommentar und finde nebenbei noch irgendwie 20 andere Kommentare von demselben Kommentator und ich weiß ungefähr, wie alt der Mann ist und ich weiß irgendwie, bei welcher Zeitung er vorher war und wann er gewechselt ist, sind interessant. Daraus kann man wiederum neue Informationen ableiten. Genau dieser Prozess, ich sammle erst eine größere Menge von Daten, destilliere mir die zu Informationen zusammen. Das ist genau diese Pyramide, die ich vorhin meinte, Data Information Intelligence, und die muss man auch tatsächlich da im Kopf behalten, weil wenn man versteht, dass dieser Prozess tatsächlich ein Prozess ist, macht es viele Dinge leichter. Als Gimmick am Rande, Bundeskanzler Schmidt hielt irgendwie nie besonders viel von seinen BND-Lageinformationen. Er hat sich dann halt immer mehr auf die Neue Züricher Zeitung verlassen. Er meinte, die sei halt akkurater. Ich kann das fast nur teilen. Also, naja. Man denkt ja immer, Informationsverarbeitung, Geheimdienste, die haben da große Computer. Da kann man einfach nicht mithalten. Naja, was wir sehen ist, dass Datenverarbeitung immer mehr demokratisiert wird. Das heißt, die Mittel und Methoden, die man heutzutage mit ein bisschen Software auf einem normalen PC zur Verfügung hat, waren früher richtige große Rechenzentren, wie sie zum Beispiel Geheimdienste betrieben haben, um Informationen auszuwerten. Eine 4-Gigabyte-Platte, da passen 1 Million Seiten Text drauf. Da muss man sich einfach drüber im Klaren sein. Und 1 Million Seiten Text ist echt verdammt viel. Die Möglichkeiten, die wir als Nicht-Profis, sage ich jetzt mal vorsichtig, haben, um Informationen tatsächlich zusammenzuführen und da Tendenzen zu erkennen, werden immer weiter. Gut. Machen wir mit den CD-ROMs weiter. Überleid. Okay. CD-ROMs bekommt man ja nun mittlerweile von allen möglichen Ecken. Es gibt Windows NT CD-ROMs.
Bei den CD-ROMs ist, dass man die meisten mit lauffähigen Versionen eben nur für Windows-Rechner kriegt. Das stört uns auch, aber das will man machen. Macht trotzdem erstmal noch ein bisschen, bis ich das hier alles auf die richtige Auflösung habe.
Also die weitaus interessantesten CD-ROMs und die, bei denen plötzlich allen Leuten klar wurde, dass da eine neue Dimension auf uns zukommt, waren ja zweifelsohne die Telefonnummern CD-ROMs, also D-Info und Klicksoft und wie sie alle hießen. Es gibt natürlich auch CD-ROMs mit Adressen, es gibt CD-ROMs mit Zeitungssammlungen, was weiß ich, Spiegelarchive zum Beispiel. Es gibt von praktisch allen überregionalen Tageszeitungen mittlerweile elektronische Archive auf CD-ROM. Man kann Satellitenbilder und Luftbilder kriegen, also es gibt irgendwie mehrere Sammlungen von deutschlandweiten Luftbildern, die halt doch relativ hochauflösend sind, auch Satellitenbilder, die mittlerweile verfügbar sind. Es gibt diese Informationen teilweise auch im Internet. Wir haben uns mal angeguckt, welche Möglichkeiten gibt es tatsächlich da, durch Zusammenführung dieser Informationsbestände neue Daten zu generieren. Wir haben angefangen mit einer CD-ROM, die heißt Gewusst Wo. Die gibt es so jedes Jahr für Berlin. Darauf sind alle Adressen mit Stadtplanausschnitt und Geokoordinaten. Das heißt also, man kann zu jeder Adresse, Hausnummer eine Geokoordinate zuordnen. Dann haben wir uns überlegt, könnte man doch einfach damit anfangen, dass man eine D-Info nimmt, die Daten daraus holt und anfängt, die Hausnummern, die da drinnen stehen, zu jeweils zu den Telefonnummern mit den Geokoordinaten zu koppeln. Das führte zu sehr interessanten Effekten. Wir hatten es letztes Jahr auch live demonstriert. Leider haben wir dieses Jahr die Maschine, glaube ich, nicht mit. Ne? Ach, da ist die Hardware abgeraucht. Ja, schade. Also es war nicht wirklich kompliziert. Also Steini hat irgendwie ein paar Tage gebraucht. Ja.
Also die Sprache der Wahl ist natürlich Perl, mit der man das macht. Ich kann jetzt da mal ein bisschen weitermachen. Das Ganze funktioniert im Prinzip so, dass man sich so eine CD anguckt. Erstmal muss man sie auswählen, rausfinden, ob das auch ist, was man in Wirklichkeit haben will. Auf der Gewusst wo sind wir also sehr fündig geworden. Die kostet irgendwie 39 Mark oder irgendwie sowas. Und da ist tatsächlich ein Stadtplan drauf und zu jeder Adresse, also zu jeder Straße und Hausnummer, ist da eine Koordinate. Da muss man dann so ein bisschen die einschlägige Geowissenschaftsliteratur wälzen, findet dann raus, dass das irgendwie Gauss-Krüger-Derivat-Dinge sind. Also die muss man dann ein bisschen konvertieren. Das ist ein klein wenig Mathematik, aber nichts, was man nicht begreifen könnte. Da kann man sie sich in Längen- und Breitengrad umwandeln. Dann nimmt man diese herrliche geschenkte Telefonbuch-CD von der Telekom, die holt man sich da einfach ab, da muss man nicht mal groß diskutieren. Die machen es einem ein klein bisschen knifflig. Die lassen einen nämlich immer nur 100 Dinger auf einmal exportieren. Und da muss man dann in die Eingeweide, das zeige ich gleich mal, da muss man nämlich mit dem Hex-Editor sich die Struktur angucken. Also da sieht man dann die Daten und die machen wir dann selber zu einer Information und lassen das nicht die Telekom machen. Da wühlt man dann, guckt, wo fängt das Byte an, wo hört es auf, was könnte da drinstehen. Da muss ein bisschen clever raten, ein bisschen geschickt überlegen, was passiert in so einer Datenbank. Dann kann man sich ein kleines Perl-Skript machen. Das leiert einem dann alle diese Daten in eine Textdatei. Und wie sowas dann im Weg aussieht, zeige ich gleich mal. Dazu muss ich es nur erst zu laufen kriegen.
Also diese Zusammenführung von Informationen ergibt dann so interessante Ergebnisse. Wenn man sich einen kleinen Plotter schreibt, der einem auf dem Bildschirm die Geokoordinaten in Pixel umsetzt, kann man sich zum Beispiel über eine Anfrage auf dieser Datenbank alle Mitbürger anzeigen lassen, die zum Beispiel den Vornamen Ali haben. Der Vergleich mit einem Stadtplan von Berlin ergibt eine interessante Korrelation mit dem Bezirk Kreuzberg.
Und Neukölln, glaube ich.
Ja. Man kann sich dabei natürlich auch angucken lassen, indem man sich zum Beispiel sucht nach Vornamen von, die halt, was weiß ich, so bevorzugt um die Zeit zwischen 1910 und 1920 vergeben wurden, kann man sich halt auch irgendwie Konzentrationen älterer Damen raussuchen, wenn man irgendwie entsprechende kriminelle Interessen dazu hat. Man kann natürlich versuchen, über Korrelationen von Nachnamen rauszukriegen, wo wohnen denn Familiengruppen zusammen, solche Geschichten. Diese Zusammenführung von einer Adresse, einer Telefonnummer und einer Lokation erlaubt es aber eben auch zum Beispiel Telefonnummern, die nicht in den Verzeichnissen stehen, ungefähr in der Lokation zuzuordnen. Also bis vor einer Weile war es in Berlin so, dass Telefonnummern ziemlich strikt nach den Bezirken vergeben wurden. Mittlerweile mit der Rufnummernportierung verschwindet die ganze Geschichte ein bisschen. Aber es hat einem erlaubt, ungefähr zu sagen, ich habe hier eine Telefonnummer und ich möchte gerne wissen, in welcher Wohngegend liegt diese Telefonnummer, weil ich sie schon nicht in der Adresse zuordnen kann. Und es ging damit relativ gut. Also man lässt sich da den ganzen Range anzeigen und weiß dann, was da passiert. Man kann sich zum Beispiel, wenn man eine Telefonnummer einer Vermittlungsstelle zuordnen lassen will, sucht man halt nach den ersten vier Stellen, dass sie sich plotten und weiß halt genau, in welchem Bereich Telefonnummern dieser Vermittlungsstelle geschaltet sind. Selbst wenn es da ein, zwei Abweichungen gibt. Das Schöne an dieser optischen Darstellung, also wenn ich mir das tatsächlich als Pixel auf den Bildschirm plotten lasse, ist, dass man sehr intuitiv erfassen kann, wie halt diese Datenkonzentrationen tatsächlich aussehen und wo welche Sachen lang gehen.
Die Rohdaten, das was noch nicht so wirklich Information ist, sieht im Prinzip in einem Hex-Editor so aus. Man sieht jetzt hier auf der rechten Seite, da kann man schon so ein bisschen Text erkennen. Da versucht man jetzt... Also da versucht man jetzt so Grenzen zu erkennen, dann fängt hier zum Beispiel, fängt sowohl sowas an, Flughafen, Tempelhof und so weiter, Airport. Das sind jetzt hier zum Beispiel die ganzen Flughäfen, die sind nämlich freundlicherweise mit auf der CD drauf, ich glaube sogar bundesweit. Wenn man denn sich hier zum Beispiel die Adressen noch rausholt, S-Bahn-Linien, U-Bahn-Linien, man fängt immer irgendwo an, stellt fest, wie lang ist so ein Datensatz und rät dann, was die einzelnen Komponenten bedeuten, macht sich ein Skript und lässt das in eine Datenbank laufen, dann kriegt man sowas raus, wie zum Beispiel eine Liste, was wir vorhin hatten, Straße, Hausnummer zu Koordinate. Dann nehmen wir die Telefonbuch-CD und finden eine Liste Straße, Hausnummer zu Telefonnummer. Dabei kommen dann so lustige Dinge raus. Wenn man die dann miteinander verbindet, da muss man noch ein bisschen Arbeit machen. Es gibt viele Straßen, die gleich heißen. Da muss man dann eben noch den Stadtteil dazu mappen und dann kriegt man eine komplette Liste von Telefonnummer zu Koordinate. Und was man damit anstellen kann, kann man sich schon gut vorstellen. Ich weiß nicht, du hattest es gerade auch schon so ein bisschen erläutert. Interessante Sachen sind dann auch, dass man sich komplette Vermittlungsstellen auf dem Stadtplan anzeigen lassen kann. Hat sie schon, alles klar. Die Liste können wir mal zeigen. So sieht die dann aus. Man sieht, oben bei der zweiten Stelle hat man vorne die Nummer, dann die Postleitzahl Berlin-Charlottenburg, davor kommt noch die Straße, das passt hier leider nicht auf dem Bildschirm, dahinter die Telefonnummer und die letzten Stellen 13,30857 und so weiter und 52,508, das ist die Koordinate. So, die konkrete Koordinate dessen, was man der Telefonnummer des Telefons letzten Endes, also des Hauses, in dem das Telefon steht. Jetzt kann man da sehr interessante Sachen machen, wenn man noch einen Stadtplan hat. Kann man sich nämlich zum Beispiel ein Skript machen, dass, wenn das Telefon klingelt, einem auf diesem Stadtplan exakt anzeigt, von wo dieser Anruf im Augenblick kommt. Das sind so Sachen, die kann man privat jetzt zum Spaß einsetzen. Man kann sie auch kommerziell einsetzen, um zum Beispiel bei Telefon-Voting und sowas auszuschließen, dass Leute doppelt anrufen oder woher die anrufen, Anruferprofile machen und so fort. Also aus welchem Stadtteil rufen die meisten Leute irgendwo an. Man könnte sich jetzt vorstellen, Services zu generieren, also Angebote 0190-Nummern zu generieren, wo Leute irgendein attraktives Angebot haben mit einem bestimmten Thema und diese Daten dann auf dem Stadtplan sich anzeigen lassen. Da kriegt man durchaus interessante Informationen zusammen. Man kann auch zum Beispiel, wenn man jemandens Telefonbüchlein findet, eben in 0, nichts, in 2 Minuten sich komplett auf dem Stadtplan anzeigen lassen, wen der alles kennt. Zum Beispiel eine eher fatale Geschichte ist, dass man mit dem geeigneten Stadtplan, den wir jetzt auch noch zeigen, auch rausfinden kann, und da wird es dann auch langsam schwierig, zum Beispiel in welchem alleinstehenden Einfamilienhaus eine Frau wohnt, und zwar alleine, weil da steht Vorname, Nachname, ein weiblicher Name beispielsweise, und auf dem Stadtplan gucke ich, aha, das Haus ist alleinstehend, dann kriege ich am Vornamen mitunter noch raus, wie alt ist die Dame denn, und weiß genau, wo ich hingehen muss und ungestört da einen Bruch machen kann oder einen Raubüberfall oder so etwas. Bitte. Ja, richtig. Ja.
Also die Datenschutzbeauftragten haben ja da versucht zu intervenieren. Derzeit nach jetzigem Gesetz ist wahrscheinlich das Beste, wenn man dieses Auto sieht, einfach Steine drauf zu schmeißen. Man hat tatsächlich relativ wenig Möglichkeiten. Man kann natürlich hingehen und sagen, ich stand in dem Augenblick vorm Haus und ich versuche, dieses Bild aus der Datenbank löschen zu lassen mit dem Recht am eigenen Bild. Dazu muss man aber wissen, wann die da langfahren. Ist ein bisschen lästig. Man kann natürlich eine Puppe hinstellen, die so aussieht, wie man selbst uns dann behaupten. Ja, da ist Recht am eigenen Bild halt die einfachste Möglichkeit. Was wir hier gerade sehen, ist, dass es einem nichts hilft. Hier im Hintergrund haben wir einen Katasterplan von Berlin, den gibt es auch auf CD-ROMs, der sogenannte K5-Plan. Das sind die eingescannten Messtischblätter, auf denen die Behörden arbeiten, im Maßstab 1 zu 5000, und man sieht, wie fein die aufgelöst sind. Also da sieht man wirklich jeden Schuppen im Hinterhaus noch irgendwie, kann man ja noch genau erkennen. Diese Blätter haben selbstverständlich auch Koordinaten an den Ecken, das heißt also, in diesem Stadtplan die Sachen zuzuordnen, ist ziemlich einfach.
So, vielleicht noch ein paar Worte dazu, wie man auch an solche Daten rankommt. Das Stichwort ist Social Engineering. Das funktioniert am besten am Telefon oder wenn man ein besonders gepflegtes Auftreten hat, auch persönlich, dann sogar noch besser. Aber das ist dann wirklich eine Frage des eigenen Verständnisses. Meistens hilft es schon. Es hat zum Beispiel, um dabei auch gleich ein neues Thema anzusprechen, Wahldaten. Es waren ja jetzt gerade die Wahlen. Wir haben uns also vom Statistischen Landesamt, da ruft man an, ja, schönen guten Tag, irgendwie Universität sowieso und wir machen Auswertungen und so fort und schicken Sie doch mal bitte zum Beispiel. Oder was manchmal auch hilft, Sie haben Ihre Daten ohnehin auf Ihrem Webserver, da darf man dann einzeln suchen und droht jetzt an, dass man viel einzeln sucht. So. Was das, also die Daten sind ja ganz offensichtlich mehr oder weniger öffentlich, die wollen Sie natürlich nicht so gerne raussuchen, aber ich kann jetzt dem natürlich erzählen, hören Sie, wir haben eine Liste von allen Straßen und allen Hausnummern und ja, können wir ja machen. Lassen wir die alle durchlaufen. Das dauert ungefähr 2 Monate, macht nichts, wir haben eine Standleitung. Auch das hilft gelegentlich, um an die Daten ranzukommen. Die Leute sehen dann ein, dass sie es nicht verhindern können und möchten dann ihre Bandbreite sparen, zum Beispiel. Was man dann macht, ist, man bekommt einen Datensatz, auf dem ist zu jedem Wahlbezirk, also zu jedem Wahllokal, oh, ich glaube nicht, der ist heute Mittag, also gestern Abend war sie noch da, die CD, heute Morgen war sie irgendwie nicht mehr da. Es gibt hier noch mehr Leute, die sich für sowas interessieren. Ich weiß nicht, ob ich es hier auf dem Rechner habe. Man kriegt zu jedem Wahlbezirk eine genaue Auflistung. A, wie viele Leute da gewählt haben. Das sind im Schnitt zwischen 200 und 800
also pro Wahllokal.
Pro Wahllokal. Das ist ein Straßenzug mal zwei. So drei vielleicht, aber dann war es schon wirklich viel. So mit auch exakt mit den Hausnummern dazu. Und man kriegt genau, wie viele Personen da was gewählt haben. Das heißt, zusammen mit meiner Lokationsdatenbank, in der ich jetzt die Wahllokale integriere und sage, dieses Wahllokal gehört zu der Straße und dieses Wahllokal gehört zu der Straße, kann ich am Ende eine Straße angeben und kann mir sagen, so, was wohnen hier für Leute? Da sehe ich, ah ja, 7 Nazis, 25 Grüne. So, das funktioniert wirklich. Das haben wir, wie gesagt, es ist leider verschütt gegangen, sonst hätten wir das noch vorgeführt. Die sind, ja, ja.
Also,
gerne. Ja, weiß ich nicht. Kann sein. Also nochmal zum Aufwand. Ich bin, was Programmieren angeht, das ist überhaupt nicht meine Baustelle eigentlich. So, aber Perl ist eigentlich das User Interface. Es ist keine Programmiersprache. Da schreibt man hin, man hätte das jetzt gerne so da stehen und dann tut. Also soll, kann ich jedem empfehlen, der sich damit beschäftigt. Perl ist genau das, was man da nehmen will. Nur nicht auf dem Windows NT-Rechner, bitte. Also das geht schief auf jeden Fall. Halt, hier sind wir auch falsch. Da sind wir richtig. Ich kann auch nichts erkennen. Ah, doch, ich hab's hier. Oder? Nee. Was ist das hier? Nee, ist ja auch nicht. Also Windows ist echt scheiße.
Der Nachteil ist halt, dass diese ganzen CD-ROMs halt meistens unter Windows laufen. Das ja, heißt, das um sie sich initial anzugucken, muss man sie leider erstmal unter diesem System da benutzen.
Es gibt mittlerweile, nach unserem Workshop letzten Jahr, wo wir das auch ein bisschen mit der Grafik gezeigt haben, die wir jetzt hier leider nicht zustande bringen, ist dann ein paar Monate später auch offiziell so eine CD rausgekommen, auf der tatsächlich zu all den Straßen, Hausnummern und Telefonnummern auch wirklich der Längen- und Breitengrad. Also da hat tatsächlich jemand aus dem Wissen, dass davon hier mitten haben, scheinbar ein Geschäft gemacht. Wer war es? Keiner da? Trauen sich nicht mehr. Es gibt unzählige weitere Möglichkeiten, Daten damit zu verknüpfen. Stellen wir uns jetzt einfach mal vor, ich suche mir einschlägige Newsgroups, wo die Leute meistens mit ihren Adressen womöglich noch, ich lasse also alles, ich gucke nach Berlin,
Postleitzahl, Berlin, irgendwie was Bekanntes. Sammle alles, was ich da kriege. Alles, was ich finden kann. Und tu das in diese Datenbank. Mach mir eine kleine Datenbank, hab eine Adresse und speichere all diese Daten lokationsbezogen, spatial, sagt man. Dann kriege ich im Laufe der Zeit auf meinem Stadtplan eine Liste von Leuten, die sich im Internet bewegen. Das kann ich auf Webseiten machen. Das macht sich besonders gut auf Homepages. Wenn ich also jetzt nach Homepages im Berliner Raum, also Snafu ist da sicher der geeignete, oder auch die Telekom, da wird einem ja gleich prima die Telefonnummer mitgeliefert. Zack, rein, ich weiß genau, wo der wohnt, dem seine Homepage da angezeigt wird. Jetzt hole ich mir sozusagen aus dem Internet dem seine Homepage, da habe ich dann meistens sogar ein Foto von dem jungen Mann oder der jungen Frau in meiner Datenbank. Ich weiß, wo er wohnt, ich habe ein Foto, dann steht da noch ein Alter dabei. Dann weiß ich, in welchem sozialen Umfeld er lebt. Ich weiß, was die meisten Leute dort gewählt haben. Kann also eine Aussage darüber machen, ganz konkret, wer ist das? Wenn ich jetzt noch gucke, inhaltlich, was gibt er denn? Hat er sich im Netz schon mal rumgetrieben? Da sind wir ganz schnell in einem Bereich, wo ich über einen Menschen, in dem Fall in Berlin, sehr schnell sehr, sehr, sehr viel rausfinde. Was Geheimdienste da noch machen, ist, um das zu vervollkommnen, denn sie stellen sich halt einen Augenblick davor und gucken mal, was das für einer ist. Das ist ja der nächste. Ich weiß, wo der wohnt, da fahre ich mal hin, schau mir das mal an. Was ist das für einer, wo treibt er sich rum? Wenn der morgens zur Uni geht, dann weiß ich schon wieder was mehr. So kann man unendlich viel über Leute rausfinden, ohne irgendwie den Datenschutz anzukratzen. Da ist ja nichts, überhaupt nichts Verbotenes da. Wir machen nichts anderes, als aus den Daten Informationen zu generieren. Wenn ich jetzt... Also auch jemanden zu sehen, zu beobachten, ist ja nicht sofort strafbar. Wenn ich es dann noch schaffe, rauszufinden, mit wem hat der Kontakt, sprich, mit wem kommuniziert der in Newsgroups, in Mailinglisten und so weiter, und mir deren Daten auch noch anzeigen lassen, dann kann ich sehr schnell ein Netz von Informationen aufbauen über bestimmte Personengruppen. Seien es jetzt eben politische Gruppen oder Interessensgruppen anderer Art. So kann ich als reine Privatperson unheimlich viel rausfinden. Den Rest mache ich über Social Engineering. Es ist auch heute noch, leider muss man sagen, nicht allzu schwer, auch von Leuten andere Daten rauszufinden, eben über ich bin der Vater und der ist verschwunden oder was auch immer. Es gibt da viele Methoden, um an Leute, oder wir machen eine Schulfeier irgendwie und wir brauchen mal von dem und dem noch die Adresse, falls man sie nicht findet, aber daran interessiert sind. Also da kann man sehr viel machen. Das ist viel Arbeit. Man muss sich fragen, wozu tut man das? Darum geht es aber in diesem Workshop nicht. Es geht darum zu zeigen, wie einfach es ist, durch öffentliche Informationen ein soziales Bild der Gesellschaft zu entwerfen, indem man sehr genaue Aussagen über bestimmte Bevölkerungsgruppen haben. Wir haben es vorhin angesprochen, das bezieht sich also mit wo wohnen Ausländer, wie bewegen die sich, wie sind da die sozialen Strukturen. Wenn man sich jetzt vorstellt, was passiert, wenn solche Leute wie also Geheimdienste und so noch Zugriff auf die Verbindungsdaten der Telekom haben, das heißt, wer telefoniert dann auch noch mit wem und sich da eine Grafik erstellen lassen können, wie da die internen Zusammenhänge sind. Man merkt sofort, es ist überhaupt nicht mehr nötig, dass die mithören, was da gesprochen wird. Das spielt überhaupt keine Rolle. Die Daten aller Gespräche in Deutschland zu sammeln, letzten Endes, das passt auf den Rechner da, das ist kein Thema. Also nur jetzt, wer hat wann mit wem telefoniert, das ist nichts, was nicht bewältigbar wäre, kombiniert mit solchen Daten, solchen grafischen Möglichkeiten, die wir heute haben. Haben die also in 0, nichts die Chance, sofort alles über jemanden rauszufinden. Wenn der jetzt noch mit Kreditkarten bezahlt oder mit EC-Karte oder sowas, Kaufverhalten noch dazu. Also man kann sich vorstellen, welche Dimensionen das im kommerziellen, im professionellen Bereich annehmen kann und eben auch im Dienstebereich, was man tatsächlich über den Einzelnen mit ganz wenig Aufwand rausfinden kann. Das ist, denke ich, auch der Kern dieser Geschichte. Datenbestand, Open Source zu haben, den gibt es, den gibt jeder von euch selber raus. Ich habe seit langen Jahren aufgegeben oder achte peinlich darauf, dass meine Telefonnummer in keinem Telefonbuch steht, weil die Daten dann ja auch immer gleich weiterverkauft werden an alle möglichen Leute, dass eben so etwas nicht möglich ist. Man ist davon nicht sicher, die Nummer fehlt. Ich kann im Prinzip, wir haben es geprüft, ich kann rausfinden, meine Nummer steht nicht im Telefonbuch, aber ich kann rausfinden, aufgrund der Daten, die ich habe, dass die fehlende Telefonnummer in dem Bereich ist, in dem ich tatsächlich wohne. Also jemand, der mich sucht und kennt meine Telefonnummer, weiß aber nicht, wo ich wohne, der stellt sich da an die Ecke und wartet, bis ich vorbeikomme. das ist überhaupt kein Problem. So, also. Nein. Nein, das ist.
Also, es gibt da ja eine feine Unterscheidung. Genau. Es gibt da diesen Grundsatz, öffentliche Daten nutzen, private Daten schützen, der schon seit langem in der Hackerethik steht. Und natürlich ist es immer eine schwierige Entscheidung, ob es sich jetzt gerade um einen öffentlichen oder einen privaten Datensatz handelt. Dieser Workshop dient auch dazu, genau dieses Spannungsfeld deutlich zu machen und einfach zu sagen, okay, die Unterscheidung ist nicht mehr so einfach. Wir können nicht mehr einfach nur sagen, wir wissen genau, was öffentliche Daten sind und wir wissen genau, was private Daten sind. Also da sind wir uns schon dessen bewusst, dass wir uns da in einem erheblichen Spannungsfeld bewegen und deswegen machen wir die Sachen ja auch deutlich hier. Ja?
Ich sag mal, die Frage beantwortet sich ganz einfach. Selbstverständlich ist jede weitere Information nützlich, um das Bild zu vervollkommnen. Das heißt, wenn jetzt ein Unternehmen, ein kommerzielles Unternehmen, zusätzlich zu den Informationen, die man ohnehin schon bekommt, solche Datensätze sammelt, wie zum Beispiel Kaufverhalten von Leuten in bestimmten Bezirken. Ich erinnere mich dran, Obi hat eine Umfrage gemacht. Die haben an der Kasse gefragt, tatsächlich nach Straße, Hausnummer und haben das dann, um das Kauf, die haben vorgeschoben, sie prüfen, ob in der, wo sie jetzt noch ein Obi hinstellen, haben also tatsächlich zu jedem Verkauf, den sie getätigt haben, Straße und Hausnummer des Käufers bestimmt. Ich stand an der Kasse, ich war der Einzige, der gesagt hat, ich glaube, ihr spinnt. Die haben alle brav, ja, sowieso, kein Problem. Die haben alle, ich bin bald ins Essen gefallen, die haben alle brav Straße, Hausnummer angegeben. Und bei den meisten sieht man dann sogar noch die Geheimnummer, wenn sie sie in diesen Apparillo tippen, um zu bezahlen. Also so ist das Verhalten. Es ist wirklich erschreckend. Umso mehr ist es unsere Aufgabe, da auch aufzuklären. Leute, wenn ihr bei sowas Straße und Hausnummer angibt, dann wissen die, wer ihr seid und die wissen, was ihr gekauft habt, weil das haben sie gerade in ihre Kasse eingetippt. So, daraus kriegt man ein Käuferverhalten und damit eben ein Sozialverhalten oder ein sozialen Umfeld. Wenn die haben ja nicht nur einen, im Laufe des Jahres kommen da ja ganz viele aus der Straße vorbei. Mit dem Datensatz, den man dann sicher kaufen kann, und das war ja deine Frage, kann man ein solches Bild zusammen mit den Wahldaten und den anderen Umfelddaten natürlich zu einem perfekten Werbeinstrument und so weiter machen. Haben wir jetzt konkret so nicht gemacht, ist aber auch nicht unbedingt nötig, um zu begreifen, wie groß das Potenzial ist. Also es ist offensichtlich, man kann das tun und man muss es jetzt nicht explizit machen, auch nicht an einem Beispiel, um die Brisanz darin zu erkennen. Ich kann aufzählen, welche Daten wir finden können.
Okay, also an dem. Ja, also der Konrad-Artikel war teilweise gefaked, aber es gab, ich glaube, die Frankfurter Allgemeine oder Frankfurter Rundschau hatte das nochmal ein bisschen präziser gemacht. Die Möglichkeiten, die man da hat, sind mittlerweile tatsächlich so, dass man sich dessen bewusst sein sollte, dass jedes Stück Daten, das man von sich gibt, möglicherweise problematisch sein kann. Es ist ja nicht nur so, dass mittlerweile Geheimdienste über Technologien verfügen, um solche Sachen zu machen, sondern es ist tatsächlich so, dass der Big Brother, den wir immer am Start gesehen haben, da nicht nur ist, sondern dass er tatsächlich auch in der Industrie entsteht. Wir haben mittlerweile, sind wir an einem Punkt angekommen, wo auch die Verarbeitung wirklich großer Datenmengen, wie also zum Beispiel Bilddaten, kein Problem mehr ist. Wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal gesehen, dass tatsächlich in einem Großversuch öffentliche Kamerasysteme, also die zur Verkehrs- und Straßenüberwachung installiert wurden, mit Gesichtserkennungssystemen gekoppelt wurden. so in Newham in London passiert. Natürlich war da wie immer die Argumentation Terroristen und dergleichen Dinge mehr. Was da tatsächlich mit passiert, werden wir irgendwie sehen in den nächsten Monaten. Wahrscheinlich werden sie anfangen, die Penner damit aus den Shopping-Malls rauszuhalten. Die Qualität, die dabei entsteht, ist eine vollkommen neue. Wenn da jemand steht, der irgendwie guckt, dass da kein Penner in die Mall geht, okay, gut, das ist irgendwie zwar scheiße, aber ist halt einfach irgendwie offensichtlich, weil da steht jemand rum mit einer Uniform, der sieht scheiße aus und kriegt irgendwie 11,50 € die Stunde dafür, dass er der Boss ist. Und gut, dann mit solchen Dingen kann man umgehen. Wenn da aber eine Kamera hängt und man weiß nicht unbedingt, was hinter dieser Kamera ist, sitzt da wieder jemand, der nur 11,50 € die Stunde kriegt dafür, dass er sich toll fühlt, oder ist da ein Computer dahinter, der mit einer Gesichtserkennungsdatenbank guckt, wer geht denn da eigentlich in die Mall rein? Und wenn die Kameradichte zum Beispiel entsprechend hoch genug ist, lassen sich problemlos Bilder von den Kunden mit anlegen in der Datenbank. So, man kann damit natürlich problemlos auch Leute, die, wie es häufig üblich ist, in irgendwelchen Supermärkten oder so Hausverbot bekommen, na, die kommen dann da nicht mehr rein. Wenn du da reingehen willst, dann klopft dir plötzlich von hinten der Security-Typ auf die Schulter und sagt dir, sie haben aber am vor 3 Jahren versucht, irgendwie hier ein Kaugummi zu klauen. So. Und das ist die Zukunft, die wir tatsächlich erleben werden, weil die versuchen natürlich, die Security-Kosten nach unten zu drücken. So. Und es ist immer noch billiger, einmal einen Computer dahin zu stellen, als 10 Leute mehr, die 11,50 € die Stunde kriegen und eine blaue Mütze aufhaben. Und deswegen werden solche Dinge passieren. Und das deutsche Datenschutzrecht und das deutsche Privacy-Recht ist dafür überhaupt nicht ausgelegt. Also wir sind da mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo die Technologieentwicklung den Gesetzgeber vollständig überrollt und der Gesetzgeber auch keinerlei Intention hat, da irgendetwas zu tun, gerade im Bereich visueller Überwachung, wenn wir uns da angucken, was unsere schöne neue grün-rote Bundesregierung da so von sich gibt, dann klingt es nicht unbedingt so, als würde es irgendwie eine Verbesserung geben. Ja? Karte sind die von der Karte abgerufen werden können, auch von jedem beliebigen anderen Händlerterminal, die letzten 10 Buchungen. Das heißt, jeder Händler, in dem du deine Karte reinsteckst, kann sich deine letzten 10 Buchungen angucken. So, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass dadurch, dass das Geldkartensystem an sich aus Kostengründen nur so mittelsicher ist, ich glaube, Markus Kuhn hatte doch kurz drüber gesprochen in seinem Chipkarten-Workshop. Die haben da, ich glaube, so irgendwie von 9 oder 11 vorgeschlagenen Sicherheitsmaßnahmen haben sie 2/3 weggestrichen, was irgendwie die Sicherheit des Chips betrifft. Das heißt, die gehen davon aus, dass dieses Ding irgendwann mal aufgemacht wird und deswegen führen sie da Schattenkonten mit. Dieses Schattenkonto ist auch eine politische Forderung, weil die haben halt ein ernsthaftes Problem damit, dass ihnen die Geldmenge möglicherweise aus der Kontrolle gerät. Da haben sie überhaupt gar keine Lust drauf und deswegen führen sie diese Schattenkonten mit. So die offizielle Begründung. Natürlich sind Schattenkonten, die es ermöglichen, tracebares Bargeld zu haben und nichts anderes ist, diese Geldkarte, ein exzellentes Mittel für alle und jeden, die halt irgendwie mehr über den Bürger rausbekommen wollen. Also in Hannover wird nur halt versucht, die Sache irgendwie mit Zwang in die Bevölkerung reinzudrücken. Ich weiß nicht genau, wie da die Akzeptanz ist. In Berlin irgendwie habe ich, glaube ich, mal vor 2 Wochen eine Geldkartenakzeptanzstelle gesehen. Also
ja, Hannover ist ja aber doch Expo-Stadt, die müssen doch...
Ja, bloß, also mich würde mal interessieren, inwieweit da tatsächlich der Versuch halt irgendwie solche Technologien, die halt tatsächlich auf dem Weg zum gläsernen Bürger ein echter Schritt nach vorne sind, mit Zwang in die Bevölkerung reinzudrücken, wie die da akzeptiert werden.
Na, Zwang sehe ich da nicht. Ich sehe da eher die Akzeptanz in Ermangelung einer Alternative. Na, also Telefonzelle. Wenn du keine Telefonzelle hast, wo du eine Münze rinschmeißen kannst, dann musst du die Karte nehmen. So, ja. Wenn es einfach beliebig schwierig ist, eine Fahrkarte zu kaufen mit Bargeld, dann wirst du früher oder später die Karte nehmen.
Schwarzfahren.
Ja. Klar.
Ja, also wenn mich jemand dazu zwingt, irgendwie eine Technologie zu erwerben, die dazu führt, also ich meine, A, habe ich die nicht, weil ich habe meiner Bank gesagt, ich will sowas nicht, und B, wenn ich tatsächlich nicht die Möglichkeit habe, was zu kaufen, dann streite ich mich notfalls mit denen.
Ja,
also.
Aber...
Doch, natürlich.
Das kommt drauf an, zu welcher. Soll ich dir.
Naja, wie gesagt, deswegen würde mich ja tatsächlich auch interessieren, wie. Also, ich wohne leider nicht zum Glück nicht in Hannover. Und ich sehe es immer nur zur CeBIT oder zu anderen Messen. Insofern würde mich mal interessieren, wie da tatsächlich die Akzeptanz ist. Also was ich bei der letzten CeBIT mitbekommen habe, war es so, dass viele Leute sagen, nee, da ist ja kein Geldschlitz, da fahre ich schwarz.
So. Ja, aber ganz kurz zu dem Kommentar, dass man das nicht verhindern kann. Selbstverständlich kann man das verhindern, nämlich genau in dem Moment, wo es zu einem wirtschaftlichen Vorteil wird, wieder im zweiten Schritt für Anbieter Bargeld zu akzeptieren. Und das wird kommen, wenn das so weitergeht. Wenn einfach genug Leute, und das ist die Frage der Informationsverbreitung, wenn genug Leute verstanden haben, warum das scheiße ist. So, und das ist, denke ich, genau der Punkt. Man kann das natürlich nicht verhindern, wenn man brav mitmacht, das ist klar. Das funktioniert nicht. Und wenn man sagt, okay, ich für mich, ich mache das nicht, aber ihr macht man ruhig alle. Aber wenn man laut genug sagt, dass das Mist ist, und das tun wir gerne, dann kann man es schaffen, dass es zu einem wirtschaftlichen Vorteil wird, Bargeld anzunehmen. Und in dem Moment hat sich die, also ich erinnere an das Beispiel Karten, Einkaufskarten für Asylbewerber. Die kriegten Karten und nur mit diesen Karten, mit diesen Geldkarten konnten sie in bestimmten Läden einkaufen. Was ist passiert? Die Läden haben die Karte genommen, haben denen das ganze Geld abgebucht und bar ausgezahlt, weil die damit nämlich viel ganz andere Sachen und teurere Sachen kaufen und dafür haben sie dann irgendwie 20% Steuer sozusagen genommen, Privatsteuer. Das heißt, die haben diese Geldkarten einfach zu Bargeld gemacht, weil das wirtschaftlich von Vorteil war für die Geschäfte. Und damit hat sich so eine Geldkarte, die liegt dann da bei dem im Fach und das ganze Geld ist runter und die rennen doch wieder mit Bargeld rum. Und so soll das auch sein und diese Versuche werden dann, klar, die werden versuchen, das technisch immer weiter zu verbessern, aber irgendwann gegen den Willen der Leute, die es benutzen sollen. Und das funktioniert nicht.
Also hier kamen gerade noch zwei interessante Hinweise. Erster Hinweis, es gibt von der Geldcard auch Wildcards, das heißt also Karten, die nicht personifiziert sind, die man also auch untereinander tauschen kann, wenn der Bargeldwert irgendwie übereinstimmt, wo man halt einfach regelmäßig irgendwie abends in der Kneipe seine Karten swappt. Was irgendwie dazu führt, dass irgendwie die Schattenkontobuchung dann irgendwie nicht mehr besonders aussagekräftig ist. Die Dresdner, glaube ich, war das, ja? Die, wo man solche Karten gelegentlich bekommt. Mhm. Und der zweite Grund ist, neben den Bargeldkosten, wieso die Banken das offiziell einführen, also das heißt offiziell, was die argumentieren, ist halt, dass sie natürlich in den Markt der Minderjährigen vorstoßen wollen, die kein eigenes Konto haben können, rechtlich gesehen, sehr wohl aber irgendwie ihr Taschengeld auf so einer Karte verwalten können. Ja. Das ist richtig, also der bloß was ich sehe, ist, dass bestimmte Sachen machen die Leute doch sorgenvoll. Also gerade im Bereich Kreditkarten ist es ja so, dass Kreditkarten sind das technisch unsicherste Zahlungsmittel, das es überhaupt gibt. Und sie versuchen ja diese Kreditkartensicherung, also die Sicherheit des Zahlungssystems Kreditkarte, dadurch zu gewährleisten, dass sie Profiling-Systeme installieren. Das heißt also, mittlerweile haben, glaube ich, alle Kreditkartengesellschaften Systeme, die sich angucken, was wird denn normalerweise mit dieser Karte gekauft. Also zum Beispiel bei Eurocard ist es Forken, das ist ein System, kann man sich vom Internet angucken, die Dokumentation dazu. Die gucken halt einfach, okay, mit dieser Kreditkarte wird normalerweise nur, was weiß ich, auf der Autobahn Hamburg-Berlin irgendwie getankt und gelegentlich mal ein paar Socken gekauft, aber irgendwie keine Buchung über 200 Mark. Weil dann die Karte geklaut wird oder der Besitzer dieser Karte legal in den Laden geht und sich für ein paar tausend Marken Fernseher kauft, wird er an der Kasse mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit aufgefordert, sein Perso zu zeigen, damit identifiziert werden kann. Die Profile aus dieser Software sind selbstverständlich exportierbar, und zwar pro Nase exportierbar, und die sind selbstverständlich verkaufbar. Das heißt, diese Kaufprofile können in verschiedenster Hinsicht ausgewertet werden. Und die Leute bekommen, also nach dem, was ich so höre, bekommen die mittlerweile doch ein bisschen Sorge, wer weiß denn eigentlich was über mich und aus welchen Gründen werden diese Daten tatsächlich gespeichert. So, also ich hatte irgendwie neulich ein hübsches Gespräch mit dem Datenschutzbeauftragten von einer der Banken, wo ich ein Konto habe, und habe ihm halt gesagt, ich hätte gerne jetzt mal einen Ausdruck aller Daten, die sie über mich haben, alle. Und hat er gesagt, das darf ich ihnen nicht geben. daraufhin war es dann ein etwas längeres Telefonat und ich musste dann auch leider noch einen Anwalt bemühen, aber ich kriege die Daten jetzt wohl. So, und dann habe ich ihn gefragt, ja, wieso denn? Ja, sagt er, es sind teilweise, sagen diese Daten Dinge über betriebsinterne Abläufe, die sie nicht wissen dürfen. Die sie nicht, was weiß ich, zum Beispiel, wie werden Kredite bewilligt und so weiter und so fort. Da sind halt Notizen dabei von den Abteilungen untereinander. Ist denn der Herr irgendwie kreditwürdig und so weiter und so fort? Die kann ich ihnen nicht geben. So, also mit solchen Begründungen werden Daten zurückgehalten. Das kann eigentlich nicht sein. So. Also diese, wir müssen tatsächlich mit Penetranz, mit echter Penetranz dahin kommen, dass wir diesen Leuten begreiflich machen, dass es unsere Daten sind. Dass jedem Einzelnen seine Daten tatsächlich gehören. Ist wirklich lästig und ich mache sowas immer an Tagen, wenn ich extrem schlechte Laune habe. Und man kann auch alle Techniken, die man so bei Social Engineering gelernt hat, prima anwenden.
Da kann man auch gut trainieren in der
Situation. Ja, da kann man auch wirklich gut trainieren, da hat man irgendwie einen legitimen Kurs und kann halt wirklich, also es eigentlich, gibt eigentlich nur noch was vergleichbar Hartes, nämlich versuchen, in Berlin Telefonanschluss zu kriegen. aber kann ich jedem nur mal empfehlen, einfach mal zu seiner Bank zu gehen und mal genau dieses Spiel zu treiben und zu sagen, ich hätte gerne mal alle Daten. Ich glaube, da war eine längere Meldung.
Kunden-Karten, ja. Naja, weil es billiger ist. Die wissen halt nicht, wie viel Geld diese Unternehmen mit den Datensätzen verdienen. Das geht, man muss sich das vorstellen, das geht in... Ja.
Also der Chaos Computer Club sieht ja einen Großteil seiner Aufgaben darin, eben solche Wissen tatsächlich zu verbreiten und in vielen Interviews, die wir geben und in Veranstaltungen, wo halt wir auch irgendwie normale Leute treffen, versuchen wir diese Dinge tatsächlich auch rüberzubringen. Das ist wirklich extrem schwer. Ich denke, ein anderer Weg ist natürlich, viele von uns sind in Jobs, wo sie früher oder später damit konfrontiert werden mit Wünschen, solche Systeme zu bauen oder zu pflegen oder zu warten oder zu entwerfen. Und ich denke, es sollte auch durchaus ein Teil unserer Verantwortung dabei sein, solche Dinge abzulehnen und den Leuten, die solche Sachen einfordern, auch klar zu erläutern, wieso wir die Sachen ablehnen. Und ich denke, dass ein gewisser Umfang von moralischer Integrität wird auch von jedem Programmierer verlangt. Und ich weiß, ich kenne irgendwie ein, zwei Leute, die haben mal solche Systeme geschrieben und die haben heute noch irgendwie Kopf- und Bauchschmerzen dabei, wenn sie sehen, was mit diesem System geschrieben wird, man fühlt sich hinterher nicht wirklich besser, auch wenn man möglicherweise eine elegante technische Lösung dafür gefunden hat. Und ich denke, dieses Konzept der Verantwortung auf der technischen Seite ist auch ein relativ guter Weg, um bei den Leuten, die versuchen, solche Systeme an den Start zu bringen, und meistens kommen die Ideen dazu ja aus dem Management bzw. aus dem Marketing, um diesen Leuten klarzumachen, dass sie es auch sein können, die von solchen Systemen betroffen sind. Naja, ich denke, es ist wieder natürlich die alte Frage, wenn ich es nicht mache, macht es jemand anders, irgendwie uralte Informatikerproblematik, Physikerproblematik, was auch immer. Ich denke aber, dass wenn diese Leute merken, dass es da Widerstände gibt, dann denken sie zumindest mal kurz drüber nach. Und also ich weiß von zwei Fällen, wo solche Systeme entworfen werden sollten. Es ging um eine Einkaufskette, die haben davon Abstand genommen, weil ihnen auch klar gesagt wurde, es gibt einen Trend in der Gesellschaft, diese Dinge weiter zu verbreiten, die Informationen darüber weiter zu verbreiten, und ihr riskiert schlicht und ergreifend einen massiven Vertrauensverlust bei euren Kunden, wenn klar wird, was ihr mit diesen Daten tut. So, und dieser Vertrauensverlust ist tatsächlich ein reales Risiko, dessen sich zum Beispiel die Banken mittlerweile halbwegs bewusst sind.
Ich denke, dieser Themenbereich muss mittlerweile ähnlich behandelt werden, wie vor Jahren das mit dem Naturschutz anfing. Das ist wirklich vergleichbar. Noch vor 30 Jahren, da haben die ihren Ölwechsel im Wald gemacht, das war scheißegal. Und dann hieß es auch, man kann das nicht verhindern, die Leute sind so doof. So, aber das ist nicht der Fall. Die Leute sind nicht per se doof, sondern sie werden doof gemacht. Durch Fernsehen und so weiter und so weiter. Und das ist eine filigrane Kleinarbeit, das ist schon klar. Und man kann auch durch Überinformation mehr Schaden als Nutzen anrichten, aber es hat doch gereicht. Vielleicht nicht an allen Ecken, aber es hat ausgereicht, um eine gewisse Sensibilität dafür zu schaffen, dass beispielsweise Ölwechsel im Wald echt scheiße ist. So. Und genauso reicht es. Wir sind ja einen Schritt weiter. Ich meine, wir haben die Beweislastumkehr für EC-Kartenbetrug. So. Das fällt nicht vom Himmel. Ach, naja, dann machen wir das jetzt mal anders. Das ist ganz klare Fisselarbeit und in ganz vielen Einzelfällen nachprüfen und nachweisen, dass das scheiße ist. Und wenn man dann in Fernsehsendern wie RTL und in der Bild-Zeitung vorführt, wie leicht es ist, jemandem die Nummer zu erspähen, einfach indem man im richtigen Augenblick vorbeiläuft, das sehen auch die Omas, das verstehen die auch und die Opas. Das ist, da ist nichts dabei, was man nicht begreifen könnte. Man muss die Möglichkeit haben, an diese Information verständlich heranzukommen. Da kriege ich so ein langes Blatt mit Bedingungen hinten auf meinem Zettel, was ich jetzt alles eingehe, wenn ich da unterschreibe. Das versteht der Normalsterbliche nicht, noch weniger als seine Steuererklärung. So, entweder er hat ja auch nur eine Chance, entweder er bekommt den Service, wenn er unterschreibt, oder er unterschreibt nicht, dann kriegt er auch den Service nicht. So, und das klar zu machen, was das im Einzelnen bedeutet, das ist wichtig. Und ich rate allen, die das nicht glauben oder nicht verstehen, oder auch wenn ihr Gespräche habt mit Eltern, Verwandten, Freunden und so weiter, die damit nichts anfangen können, macht euch eine kleine Liste, nehmt euren Namen und eure Adresse und vertauscht immer einen Buchstaben und schreibt euch dann auf, wenn ihr irgendwo eine Adresse angebt, gebt jedes Mal eine falsche, um einen Buchstaben falsche Adresse ein und schreibt dahinter, wem ihr diese falsche Adresse gekriegt habt. Ihr werdet sehen, wie viel Post ihr hinterher von den unterschiedlichsten Unternehmen mit der jeweils falschen Adresse zurückbekommt. Werbung, Krempel, Zeug ohne Ende. Also jeder hat alle möglichen Spam im Briefkasten. So, da kannst du genau nachgucken, wer hat meine Adresse verkauft. Und die Leute dann konkret drauf anzusprechen, was das soll, und eben ihnen klarzumachen, dass man das nachweisen kann und dass sie jetzt bitte mal genau sagen sollen, an welches Unternehmen sie die Daten verkauft haben. Ist auch ein beliebtes Spiel, man glaubt es kaum.
Also ich spiele sowas relativ regelmäßig, aber wie immer nur, wenn ich schlechte Laune habe. Boris, du wolltest was? Ja, hilft auch.
Ja, klar. Schon richtig, aber darauf haben wir wenig direkten Einfluss, weil das da können wir nur empfehlen, weil das musst du über den Gesetzgeber machen. Keine Firma ist verpflichtet, die Daten zu anonymisieren, die sie bei so einer Sammlung aufgreift. Und klar, da kann man nur empfehlen, sich da Sachen und Regelwerk zu überlegen, die da einen gewissen Riegel vorschieben, die mir erlauben, wenn ich mitbekomme, dass eine Firma Daten gesammelt hat, die ich ihnen im Treuglauben an einen solchen Service gegeben habe, wenn ich merke, dass die weiterverkaufen, dann muss ich im Prinzip das Recht haben, dagegen vorzugehen. Und solange das nicht der Fall ist, werden wir ganz arge Probleme haben. Natürlich. Natürlich, aber du musst bedenken, dass die Firmen, um diese Anonymisierung garantieren zu können, etwas tun und nicht etwas lassen müssen. So, und diesen Aufwand werden sie nicht treiben, solange sie das nicht müssen, weil es kostet Geld.
Also ich meine, solange solche Sachen passieren, wie zum Beispiel bei FIAC Intercom, die haben halt an die DT Medien genau die Adressen und Telefonnummern übermittelt, beziehungsweise in dem Fall nur die Telefonnummer und den Ort, von den Leuten, die auf dem Auftrag angekreuzt haben, dass sie ihre Adresse nicht im Telefonbuch haben möchten. Und haben die Leute, die angekreuzt... Ja, die Telekom in Berlin hat gerade ein kleines Problem, die versuchen auf ein neues Rechnungssystem umzustellen, also die sind sozusagen out of business derzeit, was zumindest den Datenschutz betrifft. Solange solche Sachen passieren und die halt, also bei der FIAC ist es halt irgendwie, wir haben mit den Leuten geredet und haben ihnen halt irgendwie nochmal erklärt, wieso die Leute da so von angepisst sind. Und sie meinten halt, ja, es tut ihnen schrecklich leid, da hat ihnen irgendein Drittsoftwareanbieter, der ihnen da halt irgendwie ihr Auftragsmanagementsystem geschrieben hat, geschlampert. So, ich meine, solange die Leute noch nicht mal Kontrolle darüber haben, was eigentlich in ihrer Software passiert, so ist es tatsächlich nicht möglich, ihnen zu gestatten, solche Daten überhaupt zu erheben. So, also da setze ich bei Banken und überhaupt setze ich dieselben Maßstäbe an, wenn sie mit solchen Daten hantieren wie bei Atomkraftwerken. Tut mir leid. Es ist einfach so, wenn diese Leute nicht in der Lage sind, die Ressourcen offen zu legen, gebe ich ihnen auch nicht meine Daten. So, das ist einfach eine klare Geschichte, wo ich auch denke, dass wir da mehr drüber nachdenken sollten, dass der nächste Schritt von Open Source ist nicht nur, dass wir irgendwie in die Industrie kommen und dass irgendwie Open Source in der Industrie mehr Akzeptanz findet, sondern dass es ein Vertrauensbeweis gegenüber den Kunden ist, wenn sie Sourcen offenlegen. Und ich denke, die erste Bank, die in der Lage ist, in Deutschland ein Open Source Banking System vorzustellen, hat uns alle als Kunden, wenn wir da reingucken können. Okay, aber hier gab es irgendwie diverseste Fragen.
Also in der Schweiz ist eine in dieser Beziehung auch interessante Entwicklung im Gange. Wir konnten in der Zeitung lesen, dass in einem Tunnel der Hauptautobahnverbindung zwischen Zürich und Bern zum Beispiel alle Autonummern automatisch gescannt und mit Suchlisten verglichen werden. Sie versprechen zwar, dass diese Daten automatisch wieder gelöscht werden, aber man gewöhnt sich so daran. Eine weitere Ankündigung, die gemacht wurde, ist von den Schweizerischen Bundesbahnen. Die möchten ihr Ticketsystem, ihr Fahrscheinsystem auf berührungslose Karten umstellen, sodass jeder, der einen Zug betritt, automatisch erkannt werden kann und von seinem Konto abgebucht. Das ist offiziell angekündigt. Es ist eine Ausstellung, also das ist offiziell, das ist nicht irgendwelches Hirngespinst oder Fantasy. Es gibt allerdings noch einige technische Probleme. Ich hatte die Gelegenheit, im Zusammenhang mit dem Geldsystem einer großen Ausstellung in der Schweiz, das ist die Expo 01, da erwarten Sie im Jahre 2001 etwa 10 Millionen Besucher. Geplant ist dabei, eigentlich das Cash-System der Banken zum Durchbruch zu bringen. Das heißt, der Finanzdirektor, mit dem ich gesprochen habe, der hat gesagt, es gibt keinen Zutritt zu dieser Ausstellung, die immerhin die offizielle Landesausstellung, die einmal so alle 30 Jahre stattfindet. Es wird keinen Zutritt geben, wenn man nicht diese ebenfalls berührungsfreie Erkennungskarte, die allerdings, und das versprechen Sie, nicht personengebunden ist. Profile lassen sich allerdings sehr gut daraus ablesen. Wir haben dann diesen Direktoren gefragt, ja, was macht ihr denn, wenn jemand mit Noten und Münzen bezahlt? Die Antwort war, ja, dann rufen wir die Polizei. Das hat bei uns Erheiterung ausgelöst, weil die Polizei ist gar nicht befugt. Das ist kein Verstoß. Noten und Münzen sind offizielles staatlich anerkanntes Zahlungsmittel. Also die Technokratie in bestimmten Köpfen hat ein erstaunliches Maß erreicht. Zum Abschluss vielleicht noch, was die größten Nahrungsmittelverteiler in der Schweiz machen, das sind die Genossenschaften Migros und Coop. Die haben die einen nennen es Cumulus-Karte, die andere irgendwie einen anderen Begriff für Kundenkarten. Die machen ein Anreizsystem, das läuft dann so, wenn man seine private Karte eben zeigt zu einem Einkauf, kriegt man dann einmal im Monat einen spürbaren, verbilligten, also man kriegt dann ein Angebot von verbilligten Produkten, die gibt es dann so ungefähr zum halben Preis. Also die Konzerne sind sehr interessiert heute, Personendaten und Kaufprofile zu speichern, und die sind klug genug, das mit einem Anreizsystem zu verbinden.
Ja, sie bezahlen tatsächlich die Kunden dafür, dass sie ihre Daten offenlegen. Das ist ein klarer Trend. Es klingt so, als wäre der Chaos Computer Club in der Schweiz doch noch irgendwie stark wachstumsbedürftig. Okay. Ja. Also, was soll ich sagen? Also, ich meine, ich filtere Hotmail-Mail in meinem Mailer irgendwie in den Ordner, der schlechte Laune beschriftet ist. Aber das Problem ist natürlich da, und gerade im Internet wird es nochmal viel extremer werden, dass die Leute noch massiver nach ihren Daten gefragt werden. Was Provider betrifft, habe ich keinen Überblick. Also, ich versuche mich immer an Provider zu halten, wo ich mir einigermaßen sicher bin, die Leute zu kennen, die da mit den Daten umgehen. Abgesehen davon ist es so, dass es nicht besonders doll strafbar ist, sich bei diesen Dingen zu verschreiben. So, also wenn es gut bei Hotmail ist es so, wie da, meine, wer da die Wahrheit hinschreibt, ist selber schuld. Bei Dingen, wo tatsächlich ein Dienstleistungsvertrag zustande kommt, der halt irgendwie auch eine rechtliche Relevanz hat, wo man also zumindest seine Erreichbarkeit sicherstellen muss, hat man halt immer die Möglichkeit, die Daten so zu verändern, dass man sich wiedererkennt oder dass sie möglicherweise auch unbrauchbar sind. Und ich denke, von dieser kleinen Sabotagemöglichkeit sollte man auch ausgiebig Gebrauch machen. So, also ich kann nicht sagen, irgendwie, was Hotmail mit den Daten macht. Ich gehe nur einfach davon aus, dass sie verkaufen, weil A, gehören sie Microsoft, und B, sind sie sowieso komisch. Und von daher denke ich, man sollte da tatsächlich diese Vorsicht und diese Wachsamkeit sehr stark walten lassen. Ich meine, wenn man sich zum Beispiel anguckt, man kauft sich ein neues Nokia-Mobiltelefon, findet da so einen Zettel drin, ja, wenn sie irgendwie weitere Vorteile haben wollen von irgendwie servicefreie Software-Updates und so weiter und so fort, dann treten sie doch dem Club Nokia bei. Und dann hat man da so einen kleinen Fragebogen, so irgendwie, wo man nur Name, Adresse und so weiter eintritt, und dann denkt man, na, und wo ist jetzt hier die Unterschrift, und klappt das Ding auf, und dann hat man so ein Handtuch vor sich, wo halt irgendwie so dreispaltig halt irgendwie Schwanzlänge, Unterhosenfarbe, Nasenfarbe und so weiter, was man alles haben will, und irgendwie, wo wohnt man, wie alt ist man, wie hießen die Eltern, also wirklich, die wollten einfach alles einmal wissen. Und diese Angaben sind für die Bearbeitung ihres User-Antrages nicht erforderlich, aber sie würden uns sehr weiterhelfen, steht dann so in ungefähr 3,5 Punkt Schrift, ganz unten klein. Dann hält es eher so für so eine gedruckte Linie, also naja. Also das ist halt ein sehr, sehr übliches Vorgehen, was mittlerweile halt tatsächlich auch bei Konsumgütern üblich ist. Ich denke, dass einfach die Erhöhung von Wachsamkeit in diesem Bereich ist der einzige Weg, da tatsächlich in der Bevölkerung einfach eine gewisse Sabotage-Grundhaltung zu erzeugen und einfach zu sagen, so, hey, ist es egal, was ihr da reinschreibt. So.
Das große Problem dabei ist auch, dass die Daten, die sie jetzt sammeln, was sie da im Moment mitmachen, das hält sich relativ in Grenzen. Das ist noch sehr moderat. Aber diese Daten werden natürlich gespeichert und auch im schnellen Zugriff gehalten. Die Möglichkeiten, die man in wenigen Jahren schon haben wird, weiter mit diesen Daten aktiv zu werden, das ist so wie das Ozonloch. Den Schaden, den wir vor 20 Jahren angerichtet haben, den spüren wir jetzt. Und genauso wird es mit diesen Daten auch sein. Die Unvorsichtigkeit, die wir heute aus Unwissenheit mit diesen Daten haben, die wird uns in 10 Jahren in den Rücken fallen. Alle Leute, die heute ihre Daten weggegeben haben, werden in 10 Jahren die werden tatsächlich ein Problem bekommen. Und spätestens dann, das sind so die Größenordnungen von Zeiträumen, von denen wir auch reden, in denen dieses Bewusstsein aufgebaut wird und eine gegenläufige Tendenz erzielt wird. Das ist nicht von heute auf morgen und nächstes Jahr haben wir alles begriffen, dass man das nicht so machen sollte. Das ist wirklich ein Zeitraum von 10 Jahren, den es braucht, oder ganz und gar einer Generation, die es braucht, um zu begreifen, dass das so nicht funktioniert. Und dann funktioniert das auch mit dem etwas dagegen zu tun.
diese Grundhaltung, also wir finden, ja, nee, ich ja, es, nee, ich meine, das sagen wir ja nicht. Wir finden ja Technologie per se toll, und ich meine, wir haben irgendwie die Dinge, die wir da getan haben, die haben wir auch nicht gemacht, weil wir Langeweile hatten, sondern weil wir echt massiv Spaß dabei hatten, irgendwie zu gucken, wo alle Alis in Berlin wohnen. So. Und also insofern, ich glaube nicht, dass wir da irgendwie Gefahr laufen, irgendwie diese Dinge irgendwie über Gebühr zu verteufeln. Es ist halt nur so, dass was wir da sehen, veranlasst uns halt tatsächlich zu einer sehr nachdrücklichen Warnung. Und es ist leider so, dass irgendwie eine abgestufte Darstellung, jetzt sage ich mal, gegenüber Medien fast nicht möglich ist, sondern es geht leider in dem Punkt nur schwarz und weiß. Wir sind uns sehr wohl bewusst darüber, welche Möglichkeiten gerade zum Beispiel im Bereich der Verkehrsflusskontrolle es gibt, halt zum Beispiel auch irgendwie der Umwelt ein Gutes zu tun. Wir wissen sehr wohl, dass natürlich die Erhebung von Daten nicht immer negativ ist, ganz klar. Aber erstens gibt es natürlich Methoden und Mittel, sowas zu tun, ohne dass dabei Leute zu Schaden kommen, indem einfach die Daten, die da gewonnen werden, mit Absicht vorsätzlich so gewonnen werden, dass keine Personendaten daraus rekonstruierbar sind. So, es gibt selbstverständlich Mittel und Wege, Telefonnetze so aufzubauen, dass dabei keine Verbindungsdaten anfallen. So, und trotzdem kann man Abrechnungen machen. Das gibt es alles, kein Problem. Herr Fitzmann zum Beispiel hat irgendwie da längere Traktate darüber verfasst, irgendwie die doch sehr lesenswert sind. Nur, es ist so, dass solche Mittel und Wege kosten halt etwas mehr Geld. Das ist leider tatsächlich so, jedenfalls in vielen Fällen. Und die Bereitschaft, dieses Geld auszugeben, entsteht tatsächlich nur, wenn ein Bewusstsein dafür da ist, welcher Schaden durch schludrigen Umgang mit den Daten entstehen kann. So, deswegen klopfen wir da so drauf rum. So, also wir sind uns sehr wohl bewusst darüber, dass wir können es nicht aufhalten. Wir wissen auch sehr genau, dass es positive Aspekte dabei gibt, ganz klar. So. Aber wir denken, dass die Freiheit des Einzelnen zu entscheiden, ob er das möchte oder nicht, ein wesentlich höheres Gut ist als Profitoptimierung. So. Und solange der Einzelne diese Freiheit nicht mehr hat, und er hat sie genau in dem Augenblick nicht mehr, wo er zum Beispiel in irgendeine Veranstaltung nur mit dieser und jener Chipkarte reinkommt, oder wo er den Nahverkehr nur benutzen kann, wenn er seine persönlichen Daten hinterlässt mit der Geldkarte.
Oder selbst wenn er im Unklaren gelassen wird, was mit den Daten passiert.
Also wenn ihm diese Möglichkeit nicht mehr offen steht, dadurch, dass ein gesellschaftlicher Akzeptanzdruck erzeugt wird, dann sind Menschen- und Bürgerrechte verletzt, und in dem Augenblick sind größere Keulen angesagt. Hey, Ja, entschuldige, Boris, du neigst ja immer sehr dazu, sehr stark zu differenzieren und irgendwie sehr, sehr schöne Grauschleier zu malen, von schwarz nach weiß. Aber es ist so, dass wir schon einfach sehen, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo es erforderlich ist, mal ein bisschen lauter zu werden und einfach auch ein paar Dinge ein bisschen drastisch darzustellen, damit einfach in gewissem Umfang auch Leute wach werden. So. Also insofern, ich kann es verstehen, aber ich denke, wir halten es gerade für angemessen.
Ein konkretes Beispiel, um das zu nennen, kennen wir alle: Spam-E-Mail. Spam-E-Mail ist eine Folge von Datensammlungen vor einigen Jahren, als es eben in Mode kam, zu sagen, hey, ich verschicke E-Mails an verschiedene Leute. Damals hat sich kein Mensch dran gestört, da kriegte ich mal eine Werbung, manchmal passte die sogar, hat mich nicht genervt. Oder ich habe irgendwo gesurft, habe irgendwo meine Adresse angegeben, kriegte eine E-Mail, hat mich sogar interessiert. War so ein bisschen wie sich auf eine Mailinglist setzen. Es gab irgendwann Leute mit kommerziellem Interesse, die gesagt haben, hey, genau da machen wir ein Business draus. Genau das bieten wir an, und dann waren plötzlich Listen mit Hunderttausenden und Millionen. Plötzlich hatte ich von 100 E-Mails irgendwie 70 E-Mails, die waren einfach, die wollte ich gar nicht haben. Die habe ich auch nie bestellt. Und in dem Moment wurde es zum Problem. E-Mail zu bekommen ist eine ganz tolle Sache. Informationen beliefern zu lassen, die man haben will, ist eine ganz tolle Sache. Haben wir Konzepte für, gibt es Ideen zu, gab es auch schon Workshops zu, wie man sowas organisiert, dass es gut funktioniert. Aber die Trittbrettfahrer, die dann Business draus machen, eben aus diesen Daten zu schmarotzen, die hier gesammelt werden oder die zugreifbar sind, die ein kommerzielles Interesse daran haben, nur mit diesen Daten zu arbeiten und die zu Geld zu machen, die Datenhehler letzten Endes, die machen das Problem, und die schütten dich mit E-Mail zu und schicken dir Werbefaxe auf dein Faxgerät, und das kostet richtig Geld und ist richtig ärgerlich. Und wir sagen nichts anderes als, genau das wird in erheblich mannigfaltigen Art und Weise in Zukunft noch viel stärker passieren, und deswegen ist es jetzt Zeit, sich mal vorher oder währenddessen Gedanken zu machen, wo wird das alles enden, als hinterher zu sagen, oh, wir müssen gegen Spam-E-Mail vorgehen, weil jetzt ist es zu viel. Weil es gibt eine Qualität von Datenverarbeitung, die kann man irgendwann nicht mehr rückgängig machen, weil die Daten dann einfach vorhanden sind. Die kann man nicht mehr aus dem Netz entfernen. Wenn die Daten da einmal drin sind, dann sind die da. Da kann niemand was gegen machen. Das ist nicht mehr zu löschen. Insofern sage ich jetzt, hey, jedes bisschen, das wir an Ozon da hochschießen, fällt uns in den Rücken. Und jedes bisschen, das wir an Daten ins Netz geben, das ist unwiederbringlich da drin. Und ich sage nichts anderes als eine Warnung, solange das nicht zweifelsfrei geklärt ist, wie man damit umgeht, Vorsicht. Nicht immer alles überall unterschreiben, eintragen und so fort. Gucken, denken, dann machen. Es gibt nur Modelle, in denen das realisierbar ist, so dass irgendwelche Drittfirmen, die ich nicht kenne, nicht die Möglichkeit haben, an diesen Daten zu partizipieren und dass sogar die Firmen, die mir diese Daten schicken, gar nicht wissen, wer ich bin. Nur die Tatsache haben, ich hätte gerne diese Daten. Dann ist es meine Entscheidung, mich bei diesen Informationen zu abonnieren und zu sagen, ja, ich will die haben. Und dann kriege ich die zugeschickt. Und wenn ich sage, jetzt will ich die nicht mehr, dann unterbleibt das auch. Aber solange ich darüber die Kontrolle nicht habe und nichts anderes sage, ich über meine Daten die Kontrolle habe, solange müssen wir damit sehr vorsichtig sein, was wir ins Netz tun und was nicht. Hey, wenn ich da meinen Namen und meine Adresse und alle Daten, die dazu führen könnten, dass man mich identifizieren kann, nicht angeben muss und die Daten mich aber, die Informationen mich hinterher trotzdem erreichen, dann habe ich da kein Problem mit. Und wenn ich garantieren kann, dass die Übermittlung der Daten an den Anbieter so gestaltet ist, dass ein Dritter nicht mitlesen kann und gucken kann, wo kommen die Daten her, die persönlichen Daten von den Menschen, dann gibt es da auch kein wirkliches Problem. Nur da sind wir himmelweit entfernt von. Ich glaube, wir müssen langsam Schluss machen. Wir sind ja hier nicht. Oder wie war hier ja noch was hinterher? Oder
also ich würde gerne 13:30 spätestens Schluss machen, weil ich noch irgendwie Interesse machen muss. Ja?
Ich hätte noch was. Mir ist die ganze Diskussion etwas zu. Man versucht zu reagieren, man versucht keine Datenspuren zu hinterlassen. Ich gebe dem keine große Chancen. Weil letztendlich sind die Leute auch wieder lokalisierbar, die versuchen keine Datenspuren zu hinterlassen. Ich denke, es ist wichtig, dass man auch aktiv wird. Ich denke, es ist auch wichtig, dass man agiert in diesem Bereich. Das kann dahin gehen, dass man eine Ratingliste macht von Firmen, von Organisationen, die eben einen ethischen Umgang mit Informationen pflegen und solche, die es offensichtlich nicht tun, bewusst stört, weil die sind ja in sehr hohem Maße von Technologie abhängig. Also ich gebe der Entwicklung, keine Datenspuren zu hinterlassen, in der Zukunft kaum eine Chance. Ich denke, es ist wesentlich, dass man sich Gedanken darüber macht, Ratingsysteme, öffentlichen Diskurs darüber und einen hohen Preis für die Leute, für die Firmen anzusetzen, die sich nicht an diese Konventionen halten, festzulegen.
Okay, gut, wenn wir dann nichts weiter mehr haben, doch auch. Ja.
Ja, schönes Beispiel, auch Perl, hier wieder die Sprache der Wahl. Ein Webinterface zu, es gibt eben Webseiten, wo man diese Daten angeben muss, ein kleines Interface, das dieses Form automatisch ausfüllt. Dazu eine Datenbank mit Vornamen und eine Datenbank mit Nachnamen und eine Datenbank mit Straßen. Ein Random Generator. Wir kriegen bei einer 2-Megabit-Leitung, ich würde mal sagen, 100.000 Adressen in der Minute darüber. Irgendwann ist so eine Platte auch mal voll bei denen. Und so, also, ja. Und die werden ja gleich on the fly. Das sind ja NT-Systeme auf der anderen Seite. Da sind dann die. Also, die werden gleich einsortiert und dann wird dann gleich der Index erstellt. Das kriegt man nie wieder da raus. Nie wieder. Ich habe ein kleines Beispiel zu diesen NT-Datenbanken, wo wir eine kleine Anekdote. Ich habe beim Support mal angerufen. Da ging das Passwort nicht. Wir hatten da so ein Passwort für den Support. Und das ging nicht. Und ich habe sie gefragt, warum das nicht ginge. Ja, da stimmte irgendein Datensatz nicht. Und dann sagte ich, sie sollen den doch jetzt bitte korrigieren, damit ich da gleich wieder rein. Ja, meint sie, macht sie. Ich könne dann also innerhalb von 3 Werktagen da rein, meine ich. Ob das so ein langer Bearbeitungsweg wäre, bis der Richtige das in der Hand hat, der das tippt, meinte sie, nee, das dauert 3 Tage, bis der Datensatz einmal durch ist und refreshed ist, damit der dann bekannt wird in der Datenbank. Ich weiß nicht, wie viele Kunden die haben, aber selbst wenn es 8 Milliarden sind, also wenn jeder Bürger auf diesem Planeten Kunde ist, kann das nicht länger als eine halbe Stunde dauern eigentlich. Also war schon bezeichnend, wie ratzfatz das da ging innerhalb von 3 Tagen. Donnerwetter. Also das kriegen die nie wieder raus. Nie wieder.
Okay, dann vielen Dank und